Ja, ich finde es übrigens ganz spannend, wie wir das Übernatürliche so in unserem Alltag erleben oder wie es sich auswirkt. Ich beobachte das sehr stark im Bereich der Schutzengel. Wie auf diesem Schild: Motorradfahrer, genießt das Motorradfahren, aber fahrt noch so vernünftig, dass der Schutzengel eine Chance hat. Oder ich denke an so kleine Figuren, sehe ich immer mehr vor Haustüren. Du kommst in ein Haus und vor der Haustür stehen so kleine Schutzengelfigürchen. Oder ich war kürzlich an einer Beerdigung, dann stand man da am Grab an, um noch ans Grab zu gehen. Und bei diesem Anstehen sehe ich auf einmal links von mir ein Grab, wo ein Schutzengel drauf war. Da habe ich mir überlegt, was hat der hier für eine Funktion? In dieser Erde liegt doch nur tote Materie, der Körper. Was gibt es da aufzupassen? Irgendwie ist es bei uns so, ja, dass wir uns wünschen, von so einer irgendwie mystischen, unsichtbaren Hand beschützt zu werden. Was ist aber, wenn das nicht passiert? Was ist also, wenn der Schutzengel entweder schläft oder wenn seine Bewahrung ausfällt? Ich kenne gut eine Familie und die haben einen Baustoffhandel. Und der Papa, der war mit dem Gabelstapler am LKW beladen und das geht ja zack, zack. Und der etwa eins- oder zweijährige Sohn hat am Boden gespielt. Und er fuhr rückwärts mit dem Gabelstapler und merkt auf einmal nur, schwupps, da bin ich über eine Erhöhung gefahren. Und er wusste, da ist keine Erhöhung. Und dann schaute er und jetzt war das sein kleiner Sohn. Sie gingen zum Arzt und der Arzt hat den Oberkörper freigemacht, weil er da drüber fuhr über den Brustkorb. Man hat das Profil des Reifens auf dem Brustkorb gesehen. Aber der Kerl war kerngesund. Und dann sagte der Arzt, der Schutzengel hat gute Arbeit geleistet. So, und jetzt vergleichst du das. Was aber, wenn in einem vergleichbaren Fall so ein Kind dann eben tot ist? Und deswegen ist ja die Frage dann schon berechtigt, wo war da der Schutzengel? Oder gibt es sie gar nicht oder gibt es sie doch? Bereits in der Bibel, im Wort Gottes, gibt es Menschen, die bestreiten, dass es Engel gibt. Für die Sadduzäer war das so. Für sie gab es keine Engel. Es gibt also auch heute Menschen, die können mit unsichtbaren Dingen nicht viel anfangen. Die leben ganz nach dem Motto, was ich nicht sehe, existiert nicht. Und dann gibt es Menschen, die von Erscheinungen berichten, die sie angeblich hatten. Die Bibel, Gottes Wort, sagt, dass Gott alles geschaffen hat. Und ich orientiere mich auch wieder in dieser Frage bei der Bibel, weil sie Gottes Wort ist. Ja, aber Moment, Höflin, hat nicht die Bibel, ist die nicht von Menschen geschrieben worden? Ich vergleiche das gern mit einem Kugelschreiber. Wenn wir mit dem Kugelschreiber etwas schreiben, dann sagt jeder von uns, ich habe geschrieben. Aber ganz genau genommen hat die Mine die Wörter auf Papier gebracht. Und im Bild gesprochen waren die Menschen, die schrieben, der Kugelschreiber. Aber eben von Gott gehalten, von Gott geführt. Gott selber ist unsichtbar. Aber genau deshalb ist er für mich die einzig glaubwürdige Quelle für die Auskunft, wenn es um die unsichtbare Welt geht. Steigen wir ins Thema ein und ich möchte uns erstmal das Verhältnis aufzeigen zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Bereits die Bibel unterscheidet zwischen diesen beiden Welten, aber beide wurden von Gott geschaffen. So Kolosser 1, Vers 16. Durch ihn, also durch Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, aber auch das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Uns interessiert ja schon immer, was es noch so alles gibt. Und oft haben wir auch ein Bild im Kopf. Also wir hören einen Begriff und wir haben eine Vorstellung davon, wenn wir einen Begriff hören. Beispiel Schimmel. Ich sage Schimmel. Und du denkst vielleicht an das verdorbene Essen. Du denkst vielleicht an die feuchte Kellerwand, wo Schimmel dran ist. Du denkst vielleicht an das Pferd, Schimmel. oder du denkst an den Klavierbauer Schimmel. Ja, und genauso ist es doch, wenn es um Unsichtbares geht. Da hörst du von der unsichtbaren Welt, du hörst von Engeln, du hörst von Dämonen, von Geistern. Was für Vorstellungen hast du dann? Und vor allem, entsprechen meine Vorstellungen immer der Wahrheit? Oder beschäftigen wir uns mit Märchenbüchern und daraus entwickeln wir unsere Vorstellungen? Aber die Frage ist, entsprechen meine Vorstellungen immer der Wahrheit? Im Wort Gottes kommt der Begriff sehr oft vor. Im Alten Testament 108 Mal und im Neuen Testament 165 Mal. Und was es für uns so spannend macht und gleichzeitig schwierig ist, dass wir kein Organ haben, mit dem wir mit der Engelswelt kommunizieren oder verkehren können. Oder wir haben auch kein Organ, mit dem wir sie wahrnehmen können. Da hat Gott eine Grenze gezogen, eine Grenze zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Doch wie gesehen, alles ist von Gott gemacht, auch das Unsichtbare. Im ältesten Buch der Bibel, in Hiob 38, Vers 7, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten, dort lesen wir schon von Engel und im Zusammenhang fragt Gott den Hiob, wo warst du denn, als Gott die Erde und alle schuf? Also so müssen die Engel bereits vor der Schöpfung der Welt entstanden sein. Und sie sind für uns unsichtbar. Aber das Unsichtbare kitzelt uns. Und das liegt daran, weil wir Menschen genauso geschaffen sind. Wir Menschen bestehen aus Sichtbarem wie aus Unsichtbarem. Wir können die Welt in ihrer ganzen Wirklichkeit nur dann verstehen, wenn man beide Welten auf dem Schirm hat. Dass wir uns bewusst sind, es gibt eine sichtbare, es gibt aber auch eine unsichtbare Welt. Und eben als Mensch haben wir auch beide Welten. Wie ist das bei uns? Das Sichtbare, das ist das Materielle. Das ist unser Körper, das ist unser Fleisch. Kernspintomographie kann Organe sehen. Jeder Chirurg freut sich, wenn er was aufzusägen hat. Ja? Also, da kann er sogar anpacken. Und genau. Dann haben wir aber auch das Unsichtbare. Wir haben einen Geist, eine Seele oder auch unser Herz. Das kann niemand orten. Es ist unsichtbar, es existiert einfach in uns. Aber als Mensch verkörpern wir beides. Es ist ein Konzept, das der Schöpfung zugrunde liegt. Und wir können die ganze Wirklichkeit nur dann erfassen, wenn wir die unsichtbare Welt in unser Denken mit einbeziehen. Weil, wenn angenommen wir gehen hin und klammern es aus, dann haben wir schon ein Riesenproblem mit dem Menschenbild. Weil wir eben nicht nur sichtbar sind. Das, was mich ausmacht, mein Charakter, meine Art, das kann ich doch nicht auf gewisse Organe festlegen. Es ist unsichtbar. Ihr zwei sitzt so schön da, Benjamin und Sarah. Ich war damals nicht dabei, als es gefunkt hat zwischen denen. Aber eins bin ich mir sicher. Benjamin hat nicht gesagt, oh Sarah, ich hab dich sowas von lieb, weil du so eine schöne Bauchspeicheldrüse hast. Ja? Oder wir sagen über Personen, dieser Person merkst du an, die tut ihren Job von Herzen. Und da ist nicht die Pumpe, Organ, Herz gemeint. Wie ist also die unsichtbare Welt vorzustellen? Ist das so mit oben und unten, wie wir es oft sehen, mit Himmel, mit dem All? Die unsichtbare Welt, sie ist um uns herum, wir sind mittendrin. Und sie durchdringen sich gegenseitig, so wie ja unser Körper, unsere Materie und unser Geist sich auch durchdringen. Sie greifen ineinander. Wir sitzen jetzt gerade hier auf einem Stuhl. Dieser Stuhl ist sichtbar und spürbar. Das ist die sichtbare Welt. Gleichzeitig sitzt du aktuell in der unsichtbaren Welt. Von ihr sind wir umgeben. Aber wir sehen sie nicht, weil wir dafür die Augen nicht haben. Und da berichtet uns die Bibel von einem sehr eindrücklichen Ereignis, wo das so deutlich wird, was ich meine. Du kannst es nachlesen in 2. Könige 6. Dort ist eine Stadt in Israel, sie wird von Feinden belagert Und der Prophet Elisa hat einen Mitarbeiter. Und dieser bekommt eine Riesenpanik. Das Ende kommt, mit uns ist es aus, wir können nicht gewinnen. Und dann betet Elisa zu Gott und bittet Gott, öffne doch meinem Diener die Augen. Und das tut Gott, er öffnet diesem die Augen. Und der sieht die Stadt oben auf dem Berg und der ganze Berg war bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Bisher wusste dieser Diener nichts davon. Elisa wusste es und deswegen bat er Gott darum, dass doch auch sein Diener mal das alles sieht, diese Dimension. Also Gott hat den Schleier weggenommen und öffnete ihm die Augen für die unsichtbare Welt. Er sah die Stadt belagert von himmlischen Heerscharen. Die unsichtbare Welt durchdringt die sichtbare Welt. Wir bewegen uns gleichzeitig in beiden. Und auch als Mensch tragen wir beides in uns, Fassbares wie Unfassbares. Wir werden auf jeden Fall einmal die sichtbare Welt verlassen, das sehen wir bei jeder Beerdigung. Da kommt der sichtbare Leib in die Erde. Das ist aber nur die sichtbare Seite der Wirklichkeit. Und die unsichtbare Seite ist, dass der Mensch seine Persönlichkeit, seine Seele in der unsichtbaren Welt weiterlebt. Und wenn wir diesen Körper abgelegt haben, dann wird auch für uns die unsichtbare Welt sichtbar sein. Und das ist das Verhältnis der beiden Welten zueinander. Sie sind ineinander verwoben. Ja, wie schon erwähnt, wir haben Vorstellungen, wir entwickeln Bilder, wenn wir gewisse Begriffe hören. Und genau darum geht als nächstes Geister, Dämonen, Hexen und so weiter. Wusstet ihr, dass man Geister und Dämonen erleben kann? Hexen, Geister und Dämonen werden eigentlich gefürchtet. Ich mache ja die Beobachtung in den letzten 20 Jahren bei uns in Westeuropa, ja, dass wir wieder neu fasziniert sind davon und dass wir auf eine gewisse Art auch damit spielen. Ich möchte etwas vorlesen. Da geht es um einen Ort in Deutschland. Überschrift: 150.000 Hexen und Teufel kommen in den Harz. Harz ist eine Region. Rund 150.000 Hexen und Teufel werden zu den Walpurgisfeiern im Harz erwartet. Der Legende nach sollen am 30. April Hexen auf dem Blocksberg ein großes Fest abhalten und auf die Ankunft des Teufels warten, um sich mit diesem zu vermählen. Heute werben Touristeninformationen mit Hexen- und Teufelsbildern für die Veranstaltung. In Zorge, das ist eine Ortschaft, in Zorge gibt es Spiel und Spaß mit Teufel Luzifer und in Altenau einen spannenden Auftritt des Oberteufels. In Thale wartet ein Hexentanzplatz auf die Besucher. Oder Aberglaube, wo man eigentlich denkt, in Westeuropa. Habt ihr schon mal im Flugzeug beobachtet, dass es keine 13. Sitzreihe gibt? Nach der 12 kommt die 14. Also wenn du in der 14 sitzt, sitzt du in der 13 im Grunde. Nein, ich sitze in der 14. Ganz interessant, keiner von uns schreit auf, wenn er einen 13. Monatsgehalt bekommt. Ja, also denkt mal drüber nach, ja. Denkt mal drüber nach. Aber wenn du in Kulturen schaust, die mit diesem Bewusstsein leben, ja, dieses Bewusstsein von Geistern, da hat man eher Angst davor. Und das vergessen wir oft. Eigentlich will man die bösen Geister bei guter Laune halten, beziehungsweise fernhalten von sich. Und das ist auch der ursprüngliche Grund von Halloween. Ja, mit der gruseligen Verkleidung, mit Masken, wollte man sie verjagen, dass sie sich im Haus, in der Wohnung nicht wohlfühlen und niederlassen. Man hat nicht damit gespielt, man wollte sich davor schützen. Und es gibt ja verschiedene Wege, wie Menschen mit finsteren Mächten in Kontakt kommen. Weiß noch gut, als diese 17-jährige junge Frau in die Aussprache kam, ich kann nicht mehr schlafen. Kurz davor ist sie mit drei Freundinnen hingegangen und hat nach Anleitung Gläserrücken ausprobiert. Und sie sagte mir, es hat funktioniert, in diesem Raum war ein Geist sichtbar für uns und wir haben Angst bekommen und haben das abgebrochen. Und seitdem werde ich nachts wach gehalten. Und auf der Anleitung, interessant, steht noch, macht es zu Ende, dass der Geist auch den Raum wieder verlässt. Wir haben gebetet, dass sie durch Jesus befreit wird. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Menschen in Kontakt kommen können, aber alles missfällt Gott. Die Bibel sagt nicht, dass es diese Phänomene nicht gibt. Das ist nicht erfunden. Doch die Bibel sagt sehr deutlich, Gott möchte das nicht. Sinngemäß steht in 5. Mose 18, Vers 10, ihr dürft keine Wahrsager unter euch dulden. Niemand, der aus irgendwelchen Zeichen die Zukunft voraussagt. Niemand, der Zauberformeln benutzt oder Tode befragt. Das kannst du alles tun. Aber Gott meint es gut, wenn er sagt, niemand soll es tun. Und Gott sagt, dass er nicht möchte, dass wir das tun. Und dass es für uns auch nicht gut ist. Ich durfte schon öfters mit Menschen sprechen, die in solchen Praktiken waren, die in einen Sog kamen, mit Dämonen in Kontakt kamen. Aber ich war auch dabei, wie sie befreit wurden durch Jesus Christus. Kurz zu den Dämonen, denn im Grunde sind auch Dämonen Engel. Engel bedeutet ja ein Bote und Dämonen sind Engel, also Mitarbeiter Satans. Und ursprünglich waren die Dämonen gute Engel Gottes. Aber in ihrer Rebellion gegenüber Gott sind sie gefallen. Ja, zum Beispiel können wir in Hesekiel 28 vom sogenannten Engelsturz lesen. Satan und eine ganz beträchtliche Anzahl seiner Anhänger, sie wurden aus dem Himmel geworfen. Oder im Judasbrief, Judas hat nur ein Kapitel, musst du kein Kapitel erwähnen. Dort in Vers 6 steht, und ich erinnere euch an die Engel, an welche, die ihre Grenze von Gott verliehener Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Also sie haben sich nicht an die Regeln Gottes gehalten. So, und diese Engelschar hat sich in der unsichtbaren Welt ihr Reich aufgebaut. Und mit dem Teufel zusammen bilden sie die Truppe der finsteren Mächte. Jesus redet öfters Klartext. Und Jesus äußert sich auch sehr klar über den Charakter der finsteren Mächte, vor allem über Satan. Er ist ein Mörder von Anfang an. Keine Wahrheit, keine, also auch keine 0,1%, keine Wahrheit ist in ihm. Er ist ein Lügner, sogar der Vater der Lüge. Der Satan, er lügt, ohne dass er rot wird. Wir merken das, die Auswirkungen, wie er lügt. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch möglich ist. In Deutschland kannst du einen zweiten Wohnsitz haben. Kennt ihr den zweiten Wohnsitz der Frauen? IKEA. Kennt ihr den zweiten Wohnsitz der Männer? Mediamarkt. Jetzt gehe ich als Mann durch den Mediamarkt. Jetzt kommt die Lüge. Die Lüge kommt. Boah, dein iPhone ist ja schon wieder 6 Jahre alt. In der Branche uralt. Ich brauche das Aktuelle, dann bin ich glücklich. Und das ist die Lüge. Habe ich das aktuelle iPhone, dann fällt mir auf einmal ein, Karl Ernst, du fährst mit dem Auto, das ist 8 Jahre alt, hat über 200.000 Kilometer drauf. Du brauchst ein neues. Satan, er hat die Absicht, uns Menschen von der Wahrheit abzuhalten. Und er setzt alles daran, dass wir Menschen nicht sehen, was für uns richtig und heilend ist. Was also Jesus für unser Leben, aber auch was Jesus für unser Sterben bedeutet. Er kann schauspielen, er kann sich super sympathisch als Helfer zeigen. Aber was er immer in Wahrheit im Schilde führt, ist uns Menschen von der rettenden Nachricht Gottes abzuhalten. Und deswegen geht es jetzt um die Engel Gottes. Engel sind Mitarbeiter Gottes, sie ja, tun das, was Gott ihnen aufgibt. Sie verehren Gott. Und so sind sie Boten des Gerichts, aber auch Boten der Gnade. Wenn sie allerdings in Erscheinung treten, dann ist ihr Erscheinen überwältigend. So war es zum Beispiel ein Engel, der den Stein von der Grabhöhle wegrollte, in dem Jesus nach der Kreuzigung drin lag. Und dieser Engel, er wird mit einem Blitz verglichen. Sein Gewand war weiß wie Schnee. Oder Johannes durch den Gott das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, schrieben ließ, der hatte auch eine beeindruckende Engelserscheinung. In Offenbarung 10 lesen wir: Ich sah, wie ein mächtiger Engel kam. Er war von einer Wolke umgeben und ein Regenbogen leuchtete über seinem Kopf. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Also ganz eindrückliche Erscheinungen. Und jetzt steht in der Bibel, in Hebräer 1,14, denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Es sind Diener von Gott, die im Auftrag von Gott den Menschen helfen, denen, die Gott ihr Leben anvertraut haben. Die gesagt haben: Jesus, komm du in mein Leben, ich möchte mit dir leben. Und genau für die sind die Engel von Gott Diener. Auffallend ist ja, dass hier das Wort nur steht. Es sind nur Diener. Hä? Du hast nicht studiert? Was? Hat es nur für den Bau gereicht? Nur? Ja, so abwertend, was? Nur Diener? Es ist Absicht. Kein Wort in der Bibel ist Zufall. Merkt euch das bitte. Sie sind zum Dienen da. Sie sind nicht dazu da, um angerufen oder angebetet zu werden. Und das sagt Gott, man soll sie nicht anbeten, weil Engel keine Fantasievorstellung sind, sondern Realität. Und Gott gebraucht sie als seine Mitarbeiter. Aber ich soll nicht die Engel anbeten. Weil sie Geschöpfe sind, sollen sie nicht angebetet werden, sondern der Schöpfer, Gott. Er allein möchte angebetet werden. Und es ist ein Zeichen von einer Welt, die von Satan auf den Kopf gestellt ist, wenn Geschöpfe angebetet werden. Ich sage ja nur mal das Stichwort Gottesfurcht. Ich habe den Eindruck, wir fürchten uns mittlerweile viel mehr vor Karies als vor Gott. Jetzt bedeutet allerdings auch Gottesfurcht nicht, oh, ich habe Angst vor Gott. Das ist auch nicht damit gemeint. Aber ihn anzuerkennen. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also auch keine Engel, die du anbetest. Vers 5. Du sollst sie, die anderen Götter, wie Engel, weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Also du sollst sie nicht anbeten. Engel haben gewaltige Macht und das kommt eindrücklich herüber. Das beeindruckt. Zum Beispiel wird die Macht eines Engels in Offenbarung 18 und 20 beschrieben, wenn ein Engel mal vom Himmel kommen wird. In seiner einen Hand wird er eine große Kette halten und mit dieser Kette ein einziger Engel wird den Satan binden und in den tiefen Abgrund, in die ewige Hölle für immer reinwerfen. Also wie groß ist die Kraft von einem einzigen Engel? Aber dieser Eindruck, und deshalb fallen Menschen so gerne vor Engeln nieder und wollen sie anbeten. Aber wenn es ein Engel von Gott ist, sagt er immer sofort, hoch mit dir, steh auf. Bete mich nicht an, sondern bete allein Gott an, den Schöpfer. Und das erlebte auch ein Johannes. Er hat das auch erlebt. Und kein Engel Gottes nahm Anbetung von Menschen an. Er hat immer Menschen, die das tun wollten, sofort korrigiert. Bete Gott, den Schöpfer, an. Engel sind lediglich Mitarbeiter von Gott. Und deswegen sagt Gott in der Bibel, fokussiere du dich auf Jesus. Die Engelswelt existiert, es gibt sie. Aber konzentriere du dich auf Jesus, weil Jesus genügt. Wir sollen uns nicht durch Engel ablenken lassen. Sie handeln im Auftrag von Jesus. Stell dir mal Folgendes als Theoriefall vor. Du bist mit dem Chef, also dem Eigentümer einer Bank, bist du ganz dicke befreundet. Mindestens einmal die Woche trinkt ihr zusammen ein Feierabendbier. Und jetzt, warum auch immer, ist dein Leben in finanzielle Schieflage geraten. Und du brauchst einen Kredit in einer Höhe, der dir normalerweise nicht ausbezahlt wird. Was machst du? Gehst du ganz normal in die Bankfiliale, an den Schalter ran und redest mit der angestellten Person? Nee. Du gehst zu deinem dicken Freund per Du, ja, und sagst, du, ja, das und das ist passiert, ich bräuchte mal. Und dann wird er hingehen und seine Leute anweisen und ihnen sagen, was zu tun ist. Und er weiß dann wirklich, was er wie regeln muss. Und genauso meint es Gott. Wir müssen gar nicht alle Engel kennen. Wir müssen uns nicht in der unsichtbaren Welt auskennen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir beim Chef. Und er weiß dann schon, ob er überhaupt einen Engel einsetzt und wenn, welchen Engel er uns zur Hilfe schickt. Aber ich muss mir nie Gedanken machen, hat Gott mich jetzt durch einen Engel bewahrt oder nicht? Jesus genügt. Und durch Jesus habe ich den persönlichen, direkten Draht zu dem, der den Engel befiehlt und der sie befähigt. Und das ist das Befreiende in unserem Leben. Jesus, er ist der Sieger über allem. Wir lesen das nachher noch aus dem Kolosserbrief, wo deutlich wird, wie Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat. Aber trotzdem erleben wir es doch immer wieder, ja, irgendwo, dass Satan noch so einen gewissen Machtbereich hat. Aber wir dürfen wissen, der Satan ist bereits heute besiegt. Schon am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, Vers 15, wird es vorhergesagt, dass mal einer kommen wird, der der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Und dann kam Jesus auf diese Erde und dann hat Jesus dem Teufel gezeigt, wer der Chef im Kosmos ist, nämlich Jesus Christus. Wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Der Sohn Gottes, Jesus, er kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Ja, wir sündigen. Und genau das beweist, dass wir Menschen von Geburt an zunächst mal unter dem Machtbereich Satan sind. Und das kenne ich so gut aus dem eigenen Leben. Ich habe ein Bild mitgebracht, Beatenberg. Rechts, das ist der Hausberg von Beatenberg, das Niederhorn. Links und das Tal ist das Justistal. Und natürlich kannst du da unten durchlaufen. Ich weiß aber gar nicht, ob es da einen Weg gibt oder ob das alles nur Chaos ist. Und wenn, brauchst du sehr lange. Es soll ein Graben darstellen, eine Trennung. Und so trennt uns die Sünde von Gott. Und dass wir sündigen, zeigt das. Und das merke ich in meinem Leben. Wie es in Jakobus 4, Vers 17 steht, wer also weiß, was richtig ist und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Wie oft weiß ich im Leben, im Alltag, was jetzt richtig wäre und ich tue es doch nicht. Ich habe mich schon dabei ertappt. Wie oft komme ich zu Hause in die Küche zum Mülleimer? Hab da was reinzutun. Der Mülleimer war schon oft, als ich da hinkam, so voll. Aber wisst ihr, was interessant ist? Mein Müll hatte jedes Mal noch Platz. Jedes Mal. Also ich weiß, eigentlich solltest du den jetzt klären. Aber für was habe ich eine Frau? Also Spaß beiseite, ja. Die Dinge beweisen das. Und genau dafür kam Jesus. Und jetzt haben wir die Stelle aus Kolosser 2, Vers 14 und 15. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig, also für immer, vernichtet. Auf diese Weise, jetzt kommt's, wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus für sie am Kreuz triumphierte. Genial. Jesus hat am Kreuz den Teufel entmachtet. Und somit ist der Weg auch zu Gott wieder frei geworden. Die Brücke ist da. Jesus, und das ist wichtig, wenn wir mit Jesus leben, er hat den Teufel bereits besiegt. Und ich habe mich da selber korrigiert. Ich habe bis vor wenigen Jahren gesagt, der Teufel ist der größte Gegenspieler Gottes. Und das ist falsch. Was sind Gegenspieler? Nimm ein Tennisfeld, in der Mitte steht ein Netz und hier steht ein Spieler und hier steht einer. Aber der Boden, das Spielfeld ist auf einem Level. Wenn ich sage, der Teufel ist der Gegenspieler Gottes, dann mache ich eben den Teufel größer als Gott. Also beziehungsweise sie sind dann eben auf einer Ebene. Aber Gott hat ihn besiegt. Sie sind nicht auf einer Ebene, die beiden. Ja, aber Karl Ernst, es gibt doch noch so vieles, wo man die Auswirkungen vom Teufel merkt. Und er ist doch besiegt, ja. Geh mal auf den Bauernhof, die einen Hund haben. Sehr oft ist ein Hund auf dem Bauernhof an einer Kette, 10 Meter lang. Der Hund hat so einen 10 Meter Radius Bewegungsfreiheit. Aber er ist an der Kette. Und was mir niemand abnehmen kann, dass ich mich nicht in die Gefahrenzone begebe. Dass ich nicht sage, so, jetzt gehe ich so weit ran, dass der Hund mich beißen kann. Und das kann Gott mir nicht abnehmen. Und das ist die Lösung. Dann wohnt der Chef, der Sieger in mir, wenn er in mein Leben kommt. Er weiß alles. Engel wissen vieles. Doch Gott, er ist allwissend. Und er allein. Geh mal in einen Buchladen. Und dann sagst du, ich hätte gern ein Buch über Schutzengel. Oh, wo soll ich mich orientieren? Da gibt es eine riesengroße Auswahl. So viele Engel, aber welches ist der richtige? Habe ich dann einen Engel? Woher weiß ich, dass das jetzt der passende für mich ist? Dann brauche ich wieder einen Engel. Ist der nächste dann der richtige? Ja, so viele verschiedene Theorien finde ich. Und habe ich eine angewandt, weiß ich nicht, ob ich noch eine andere brauche. Noch einen anderen Engel, noch mit einem Geist Kontakt aufnehmen, noch zu einem anderen Heiligen beten. Und wisst ihr, das Problem müssen wir nicht haben, weil es einen Chef gibt. Es gibt einen Schöpfer, einen, der die Aufträge gibt und genau zu ihm kann ich einen ganz persönlichen Zugang haben. Ich kann ihn direkt persönlich ansprechen. Das müssen, ja, so wie wir uns unter 4 Augen persönlich unterhalten, so geht das mit ihm. Und dann wird er organisieren, was zu organisieren ist. Und das muss ich nicht für ihn tun. Und ich persönlich erlebe genau das als eine wunderbare, wertvolle, befreiende Tatsache. Das gibt so eine Geborgenheit, dieses Wissen, Jesus genügt. Natürlich, dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen, auch als Christ habe ich keine Garantie, dass mir nie etwas Schlimmes passieren wird. Aber ich weiß, dass ich für immer mit Gott lebe, anstatt für immer aufgrund der Sünde nach dem Tod getrennt, verloren in der Hölle zu sein. Ja, die unsichtbare Welt, sie ist eine Wirklichkeit. Engel, Geister, Dämonen, sie existieren und wir sind dieser Wirklichkeit ausgesetzt, ob wir das wahrhaben möchten oder nicht. Aber wir können entscheiden, wie wir dieser Wirklichkeit begegnen. Ob wir zum Spielball der finsteren Mächte werden oder ob wir uns von Gott, dem Schöpfer, in all seiner Macht umsorgen lassen. Und wer Jesus begegnet, wer wirklich bereit ist, seinen gesamten, kompletten Lebensraum ihm Jesus zu geben, der ist beschützt. Er muss auch vor Geistern oder finsteren Mächten keine Angst haben, weil Jesus die Menschen, die an ihn glauben, die Menschen, in denen Jesus lebt, die hat er in einen Sog der göttlichen Liebe gestellt. Wollt ihr wissen, was ein Sog ist? Dann geht zu Hause hin, macht den Stöpsel ins Waschbecken, lasst das Waschbecken volllaufen und dann öffnet den Stöpsel. Und dann fließt das Wasser ab. Und die letzten Sekunden, ja, das wird so richtig runtergezogen. Das ist ein Sog. Und die Chance haben wir. Obwohl Gott eigentlich allen Grund hätte, uns abzulehnen und sogar zu hassen. Aber er liebt dich und mich einmalig. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er selber hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Ich bin eingeladen, wieder zu Gott zu kommen, aber mit meiner Sünde. Dass ich Sünde auch nicht umschreibe oder sie leugne, sondern Jesus ist da, um meine Sünde mir wegzunehmen, ein für alle Mal. Du kannst bei Jesus für gar nichts bezahlen. Ja, bei der Versicherung sagst du, ja, Moment mal, ich habe ein Anrecht drauf, dass die Versicherung zahlt, immerhin bezahle ich ein. Bei Gott geht das nicht, du kannst für gar nichts einbezahlen. Und somit kann ich ihm heute mit ihm schon leben, weil er mich beschenkt. Und wenn ich mit ihm lebe, da gibt es nichts, nichts Sichtbares und nichts Unsichtbares, was mich von Gott und seiner Liebe trennen kann. Weil ich von Jesus in diesen Sog der göttlichen Liebe gestellt bin. Und das ist eine Geborgenheit, die wünsche ich wirklich jedem. Die wünsche ich dir heute in der sichtbaren Welt und die wünsche ich dir vor allem aber auch dann mal in der unsichtbaren Welt. Ich wünsche dir diese Geborgenheit jetzt, wenn du gesund bist. Ich wünsche dir aber auch diese Geborgenheit, solltest du ein schlimmes Leiden durchleben müssen. Und vor allem wünsche ich dir diese Geborgenheit, wenn es ans Sterben geht. Christen müssen keine Angst vor dem Tod haben, aber wir können Angst vor dem Sterben haben. Keine Angst vor dem Tod, weil ich als Christ weiß, ich gehe zu Gott, ich werde im Himmel bei Gott leben. Aber wie wir sterben, das wissen wir nicht. Für mich etwas vom Brutalsten stelle ich mir vor, zu ersticken oder zu ertrinken. Aber wie wir auch sterben werden, dann diese Geborgenheit zu erleben. Und die gibt's, weil durch Jesus es diese Gewissheit gibt. Und die kann ich durch Jesus heute bereits haben. Ich gehöre Gott. Jetzt und wirklich für immer. Und dazu möchte ich in diesen Tagen heute nochmal einladen, dass du zu ihm kommst. Dass du heute schon weißt, ich gehöre zu Gott. Und ich werde einmal bei ihm für immer sein. Du sagst dir vielleicht, Höflin, wenn du wüsstest, bevor ich zu Jesus komme, soll erst mal der hat viel mehr Dreck am Stecken wie ich. Weißt du, jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen, auch ich. Und dann fragt Gott mich nicht, was hat Benjamin gemacht? Was hat jener gemacht? Sondern da ist die Frage, Karl Ernst, was hast du mit mir gemacht? Lass dich vom Teufel nicht ablenken wegen anderen Menschen. Du bist für dich verantwortlich. Und deswegen lade ich dich ein, dass du jetzt zu Jesus kommst, dass er in dir lebt, dass du diese innere Geborgenheit hast, jetzt in der sichtbaren und einmal in der unsichtbaren Welt. Danke für eure Lieder. Wir haben vorhin voll mitgesungen und ich hoffe, dir war bewusst, was du singst. Hier am Kreuz stehe ich und gebe mich dir ganz hin. Entschuldigt, wenn ich direkt bin. Hast du dich Jesus ganz hingegeben? Oder weißt du jetzt schon, dass du in einer Stunde das und das als Sünde tun wirst? Hast du jetzt in diesen Minuten Gedanken über andere Menschen hier? Was für ein Blödian! Der regt mich ja jetzt schon wieder auf. Nicht, dass wir solche Emotionen nicht haben dürfen, aber wie gehen wir damit um? Hast du dich Jesus ganz hingegeben? Wenn nicht, dann mach das. Wir werden gleich das Lied singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Bitte, bitte sing es nur mit, wenn du es von Herzen ernst meinst. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ich folge im Moment Jesus nicht nach, dann lade ich dich ein, tu es. Geh aus dem Saal während dem Lied. Und die, die hier vorne Musik machen, die sind nicht böse. Das ist nicht unhöflich, den Saal zu verlassen. Im Gegenteil, die freuen sich sogar, weil sie sehen, da sind Menschen, die Jesus wirklich das ganze Leben anvertrauen möchten. Dass Jesus dir deine Schuld vergibt. Wenn du sagst, ich möchte zu Jesus umkehren, oder wenn du sagst, ich möchte ganz neu beginnen mit Jesus. Ja, ich lebe gerade alles, nur nicht entschieden mit Jesus. Dann komm, komm einfach aus dem Saal, dann reden wir noch miteinander, wir beten miteinander. Du bekommst eine Broschüre mit, wo alles nochmal gründlich gut erklärt wird, was das Leben mit Jesus beinhaltet. Jetzt möchte ich mit Gott reden, ich bete. Du großer Heiliger, du Allmächtiger, du Allwissender, aber auch du liebender und barmherziger Gott. Wie ist das immer wieder bewegend zu sehen, wie groß du bist und wer ich bin. Und du, Herr Jesus, du bist für mich, für uns gestorben, hast bezahlt, dass wir zu dir kommen können. Und Herr Jesus, ich bitte dich so sehr darum, wenn Menschen jetzt in diesem Saal sind, die nicht aktiv mit dir leben, dass sie sich von dir einladen lassen, dass sie es nicht aufschieben, sondern dass sie zu dir kommen. Danke, dass wir das können, Herr Jesus, weil du uns liebst. Und so danke ich dir, dass du auf uns wartest und uns annimmst. Amen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ich möchte noch einen Aspekt kurz weitergeben. Es geht nicht um meine Person oder die Person der Gesprächshelfer. Aber es kann eine ganz große Hilfe sein, wenn du es nicht für dich zu Hause tust. Weil wenn du es alleine machst, dann hat der Teufel eine Angriffsfläche, dir Gedanken reinzuschießen. Bist du wirklich errettet? Wenn du es in Gegenwart eines Zeugen tust, dann weißt du, es gibt einen Zeugen, der war dabei. Und in die Broschüre schreiben wir hinten rein auch das Datum und den Ort von heute, wo du immer wieder sagen kannst, jawohl, ich gehöre Jesus.